Jetzt ist es also schon wieder soweit. Erster Advent, bald ist Weihnachten. Das Kirchenjahr fängt jetzt neu an. Das Kalenderjahr, dafür dauert es noch ein bisschen, aber das Kirchenjahr fängt neu an. Also da ist nichts Depressives drin, sondern Hoffnung und Freude. Es geht nach vorne. Und dann kommt bald wieder Weihnachten. Kennen wir. Das sind Rituale, die wir vielleicht von unserer Kindheit her kennen und auch liebgewonnen haben oder uns immer wieder danach fragen, ob das alles so sinnvoll ist, aber wir machen mit. Das gehört halt dazu. Alle Jahre wieder ist Weihnachten. Worum geht es an Weihnachten? Um Weihnachten halt. Und jetzt kommt der kurze Werbeblock. Wir feiern dazu eine Christfestbar unter dem Titel Weihnachten halt. Oder Weihnachten halt. Man kann es in zweierlei Art und Weise hören, nämlich die Herausforderung nachzudenken, sich auf diese Zeit einzustellen. Für Kopftypen ist Weihnachten immer dasselbe. Ja, mit einzelnen Nuancen kann man da schon noch ein bisschen was ausschmücken. Für Leute vom Herz ist es immer wieder wichtig, das zu feiern. Und beides ist wichtig. Der Kopf braucht etwas Neues, aber das Herz braucht die Wiederholung. Wir brauchen die Wiederholung, damit unser Herz immer mehr kapiert, worum es geht. Und deswegen geht es heute darum, Advent so zu verstehen, dass wir unsere Herzen neu öffnen, damit Jesus einziehen kann in unser Leben. Vielleicht sagst du, er wohnt ja schon längst durch den Heiligen Geist in mir. Ja, das tut er, auch wenn du es nicht spürst. Aber es ist eben auch wichtig, sich bewusst einzustellen, sich bewusst zu öffnen, und dazu lade ich dich heute ein. Es geht um Psalm 24. Psalm 24 ist eine sogenannte Eingangsliturgie. Das heißt, die Leute haben sich nicht erst im Tempel, sondern schon vor dem Tempel versammelt und haben dann während des Gehens oder vielleicht sogar mit einzelnen Pausen mit verschiedenen Rollen Fragen gestellt und Antworten gegeben. Bei uns wäre das so, wir würden uns draußen an der Straße treffen und würden erstmal einen Psalm beten, und zwar schrittweise. Einer würde eine Frage stellen, die anderen antworten, und dann erst würden wir hier einziehen in den Gottesdienst. Was etwas befremdlich klingt, hat eine Menge für sich, weil man geht anders in den Gottesdienst. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt nicht so, dass wir alle wieder vor die Tür draußen gehen. Das muss ja nicht sein. Aber wir fangen hier damit an. Und ich lade euch dazu ein, aufzustehen. Und wir werden diese Liturgie einmal durchbeten. Ich bitte euch, jeweils gemeinsam den eingerückten Text zu lesen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Er wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.
Das ist das Geschlecht, das Abraham hat, das ersucht dein Antlitz, Gott Jakobs.
Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit.
Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Amen.
Amen. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Die Erde gehört Gott. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. An erster Stelle stehe nicht ich in meiner Situation, sondern Gott. So beginnt ein guter Gottesdienst. Ich konzentriere mich nicht auf mich, sondern ich erwarte alles von Gott. Ich bin da, um ihm zu begegnen. Ich möchte mehr über ihn lernen und ich möchte sehen, dass er sich mir zuwendet. Das ist das Erste. Gott, der Schöpfer, dem die Erde gehört. Der Grund, auf dem wir stehen, die Luft, die wir atmen, all das, was wir genießen, gehört Gott. Er hat es uns in Großzügigkeit geschenkt. Wir dürfen das alles nutzen, aber die Erde gehört Gott. Wir sind auch Kinder unserer Zeit und da tun manche sich schwer zu glauben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und wer das behauptet, muss meistens mit einem müden Lächeln rechnen. Da ist noch so ein Verrückter, der glaubt, dass die Welt von Gott erschaffen ist. Doch die Frage ist, kann sie wirklich ohne einen Gott entstanden sein? Das behaupten übrigens viele Wissenschaftler auch nicht mehr, aber setzen wir an einem Beispiel an. Wie groß und dick wäre ein Buch, in dem alle Buchstaben deiner Erbinformation aufgeschrieben wären? Also die Erbinformationen, die Chromosomen, die man nur unter einem Mikroskop, Elektronenmikroskop sehen kann, klitzeklein in jeder Zelle vorhanden. Die Antwort: 75,86 Meter Bücher müsste man DIN A4 haben, eng bedruckt, ohne Leerzeichen. Und das würde eine lange Regalreihe geben. Die Frage ist, wie man rechnet. Das menschliche Genom ist erforscht. Es sind 3 Milliarden Basenpaare, die Informationen über unser Leben enthalten. Wenn man diese Daten mal auf eine CD bannen würde, dann wären es 750 Megabyte. Hört sich nächstes Mal nicht so viel an, aber wenn man bedenkt, dass es in einer Zelle ist, die man nicht mit bloßem Auge sehen kann und im Körper milliardenmal vorhanden, dann ist das schon eine reife Leistung. 4640 Buchstaben passen auf eine DIN A4-Seite. Bei den entsprechenden 3,2 Milliarden Basenpaaren hat das menschliche Genom also 689.655 DIN A4-Seiten eng bedruckt. Eine DIN A4-Seite ist 0,1 Millimeter dick, das entspricht also 75,86 Meter. Gibt andere, die rechnen anders. Es kommt jedenfalls eine enorme Datenmenge zusammen. Wenn man das Ganze in Büchern unterbringen würde, nehmen wir mal ein Billigregal, das ist die Währung, die alle kennen. Das ist so ein hohes Regal, 80 cm breit. Man bräuchte 16 Regale, um die Bücher unterzubringen, die unser menschliches Genom enthalten. Ich stelle jetzt einfach die Frage, was ist eigentlich verrückter? Zu glauben, das hat ein Gott erschaffen, oder zu glauben, das kommt aus dem Nichts? Man müsste die Frage umdrehen, ist es seriös zu behaupten, dass es gar keinen Gott gibt, dass alles aus dem Nichts entstanden ist? Wie gesagt, viele Wissenschaftler, die klug sind, würden das auch nicht mehr behaupten. Hier geht es auch nicht um die Frage, was man glaubt. Da kann man sich unterschiedlicher Meinung freuen und darüber streiten. Der Schritt, den wir hier gehen sollten, ist der vom Glauben zum Staunen. Und dann sind wir bei dem Psalm. Das Staunen über Gott, den Schöpfer, der uns so reich beschenkt hat, eine schöne Welt, Dinge, die wir genießen dürfen, der so groß ist, dass er all das geschaffen hat. Staunen ist die richtige Reaktion. Und Staunen führt immer zur Anbetung, dass man sagt, Gott, ich verstehe nicht, wie du das alles gemacht hast und wie das entstehen konnte, aber ich feiere dich dafür, dass du uns erschaffen hast. Und wir sind so unterschiedlich und verschieden, und doch sind wir alle deine Kinder, die Welt gehört dir. So soll es auf dem Weg zum Tempel sein. Deswegen fängt man vor einem Gebäude an und nicht im Gebäude, weil man da noch sehen kann, die Weite, die Natur und sagt, jetzt gehen wir in das Haus Gottes, jetzt wollen wir ihm dort begegnen. Also staunen über den Gott, der die Welt erschaffen hat. Damit fängt es an. Der zweite Punkt ist die Standortbestimmung. Wie stehe ich vor Gott? Wer bin ich vor Gott? Wie sieht Gott mich? Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist die Frage, wenn wir gerade vom Schöpfer des Universums gesprochen haben, ist doch die Frage, wenn wir so einen großen Gott vor uns haben, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir, dass wir behaupten können, Gott müsste Zeit für uns haben und wir müssten jederzeit Zugang haben? Hat irgendjemand von uns die moralische Integrität, zu Gott zu kommen, ihm eine Empfehlung zu geben? Kein Mensch hat diesen Status. Kein Mensch würde den Scheck, der mit einer Freigabe für eine Gottesbegegnung verbunden ist, bestehen. Und deswegen ist die Frage wichtig. Wer darf Gott begegnen? Die Antwort wird gleich gegeben. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Herz und Hände frei von Schuld, wer kann das schon von sich sagen? In Demut müssten wir ja bekennen, ja, wir geben uns Mühe, aber wirklich saubere Hände, ein wirklich reines Herz? Wichtig ist, dass hier der Wille mehr zählt und der Versuch als die Perfektion. Und deswegen fangen wir mal vom zweiten Teil an, dieses Verses. Hier geht es um Lug und Betrug. Nicht bedacht auf Lüge. Wenn man das genau übersetzen würde, müsste man sagen, das tun manche Bibeln, keinen Götzendienst praktizieren. Also hier ist gemeint, dass man zu Gott kommt, aber im Alltag noch anderen Götzen dient und Gott sagt, dann belügt ihr mich. Und deswegen sollt ihr keinen Götzendienst tun. Und wenn wir das mal auf unser Leben runterbrechen, dann müssten wir sagen, das kann man machen. Das liegt im Rahmen unserer Möglichkeiten, unserer Entscheidung zu sagen, ich diene nur Gott und möchte keine Götzen anbeten. Und wenn ich irgendwelche Götzen da habe, die ich anbete, dann bin ich offen für den Heiligen Geist, dass er mir das zeigt und stelle das ab. Das andere ist, schwört zum Trug, da geht es um den Meineid. Da geht es darum, Menschen zu belügen und zu betrügen. Und zwar nicht so mit lässlichen Unwahrheiten nebenbei, die man auch sagt, um den Alltag einigermaßen zu gestalten. Wenn man allen Leuten die Wahrheit sagt, das wird stressig. Hier geht es um wirklich entscheidende Sachen. Das heißt, wenn es um Verträge geht, um Vereinbarungen miteinander, um verlässliches Miteinander, dass man an den Punkten ehrlich ist. Also gerichtsfest ehrlich, dass das, was man sagt, auch stimmt. Und das kann man lernen. Wir sollen also weder Gott belügen, noch die Menschen. Und wenn wir das wollen, kriegen wir das hin. Nicht immer perfekt, aber wir kriegen es hin. Der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wer so zu Gott kommt, wird beschenkt, er wird gesegnet, der bekommt Mut. Weil wenn wir Gott begegnen, entdecken wir natürlich, wo unser Herz nicht rein ist und wo wir schuldig sind. Das ist in der Gegenwart Gottes unvermeidbar. Und dann bitten wir natürlich um Vergebung. Aber wichtig ist, dass Gott hier eine belastbare Beziehung stiftet. Wenn hier von Gerechtigkeit ist, die Rede ist, dann meint das, dass Gott treu ist. Das ist ein Beziehungsbegriff, Gerechtigkeit. Gott schenkt uns seine Treue. Vers 6, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Hier wird deutlich, dass wir eben nicht immer Menschen sind mit reinem Herzen und sauberen Händen. Aber wenn wir anfangen, Gott zu suchen und zu sagen, ich weiß im Moment nicht, was das richtige Verhalten ist. Es fühlt sich falsch an, es könnte aber richtig sein. Vielleicht fühlt sich manches Verhalten richtig an, ist aber falsch. Woher soll ich das wissen? Das kann ich eigentlich erst wissen, wenn ich in Gottes Nähe bin. Und deswegen sind diese beiden Verse da. Die einen, die sagen, du kannst etwas tun, du kannst ehrlich sein gegenüber Gott und Menschen, aber bei vielen Fragen wirst du immer wieder zu Gott kommen müssen, seine Nähe suchen, um Vergebung bitten, damit du vor Gott bestehen kannst. Also wie stehst du vor Gott da? Ist alles in Ordnung zwischen ihm und dir? Vielleicht redest du mal wieder mit ihm. Vielleicht ist dir klar, was falsch ist. Dann bitte ihn jetzt und hier um Vergebung. Um ein reines Herz und reine Hände. Und Gott wird es dir schenken, weil er freut sich, wenn Menschen seine Gegenwart suchen und die Beziehung zu ihm klären wollen. Drittens, Gott braucht Platz. Öffnet die Türen und Tore für den Herrn der Ehre. Macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Eigentlich passt Gott durch keine Tür, ist er einfach zu groß für. Eigentlich passt Gott in kein Haus. Kein Haus könnte ihn aufnehmen, auch wenn es noch so gigantisch ist. Aber er hat zugesagt, dass er im Tempel wohnen möchte. Er macht sich klein, er muss sich ziemlich bücken, um in diesen kleinen Tempel hineinzukommen. Und Jesaja beschreibt irgendwann mal eine Vision, die er hat von Gott. Und da sieht man, dass der Tempelsaum, also das bisschen, was von seinem Gewand unten umgenäht wurde, den Tempel völlig ausfüllt. Also Gott ist größer, als wir uns das vorstellen. Eigentlich passt Gott in kein Herz, aber er hat zugesagt, durch seinen Geist in uns zu wohnen. Gott wohnt im Lobgesang, das heißt, wenn wir singen, wenn wir ihm Lob singen, dann hat er Raum zum Wohnen. Und er wohnt in der Gemeinschaft seiner Gemeinde. Das heißt, wenn zwei oder drei zusammen sind, eigentlich eine ziemlich mickrige Gruppe, wo man sagt, gerade als Gruppe könnte man das noch so anerkennen, würde Gott sagen, kein Problem für mich, da bin ich. Da wohne ich, da bin ich erreichbar. Und das ist das Besondere. Der große Gott kommt zu den Menschen. Er kommt zu dir und mir. Er geht dorthin, wo Menschen sich versammeln. Er macht sich klein, weil er uns, dir und mir begegnen möchte. Das ist die gute Botschaft für Advent. Und ich möchte dich einladen, an dieser Stelle Advent neu zu beginnen. Die meisten von uns haben ein verschärftes Programm. Zu all dem, was man sonst noch jetzt bewältigen muss, kommt noch der lästige Geschenkeeinkauf. Wenn man dann Ideen hat oder man muss Ideen finden und das wird mit jedem Tag bedrängender. Das sieht nicht aus nach viel Besinnung, sondern eher nach Besinnungslosigkeit. Und deswegen fordert von uns Gott jetzt auch nicht etwas, dass wir das alles sein lassen, sondern etwas Entscheidendes muss passieren. Du musst nicht den ganzen Tag an Gott denken, das kriegst du gar nicht hin, kriegt gar keiner hin. Aber du kannst am Morgen eines jeden Tages eine Entscheidung treffen. Und vielleicht musst du die auch mal nicht nur in deinem Herzen treffen, sondern laut aussprechen. Gott, ich öffne dir mein Herz und mein Leben, komm und wohne in mir. Ein Satz, ein Gebet am Morgen, das verändert alles. Du setzt ein Zeichen, du sagst, ich brauche dich, Gott. Ich möchte, dass du in mein Leben, in mein Herz kommst. Ja, ich weiß, du wohnst durch deinen Heiligen Geist in mir, aber ich brauche dich in dieser Zeit besonders. Und ich möchte mein Herz für dich öffnen und bin gespannt, wie du mir begegnest, wo ich neue Erfahrungen mache, wo ich Dinge neu verstehe oder einfach Frieden im Herzen habe in dieser bekloppten Hektik. Das ist ja schon etwas. Also, ich öffne mich jeden Morgen. Das ist dein persönlicher Adventskalender. Nicht, dass du ein pickeliges Türchen auffriemelst, sondern dein Herz öffnest für Gott. Das mit dem Türchen ist auch gut, aber das Entscheidende ist, was mit dem Herzen passiert. Ich möchte dich einladen jetzt in einer bestimmten Form von Meditation, dass du für dich vielleicht ein paar Gedanken findest, wie du das für dich umsetzen kannst. Wie das in dein Leben passt, wie du das gerne unterbringen möchtest. Wir werden nämlich gleich das Lied singen, Macht hoch die Tür. Andreas hat schon sehr schön die Entstehungsgeschichte beschrieben. Und ich wünsche, dass das auch bei uns etwas auslöst, dass es innerlich und äußerlich vielleicht manche Tür öffnet. Wir werden das so machen, dass wir jeweils eine Strophe singen. Dann werde ich ein paar Gedanken dazu einbringen. Dann gibt es einen Moment der Stille, wo jeder dasselbe auf sich wirken lassen kann. Vielleicht muss man gar nicht nachdenken, sondern einfach nochmal den Text lesen und das Ganze auf sich wirken lassen. Ich lade euch ein, so sich zu öffnen für die Gedanken Gottes in eurem Herzen. Fangen wir an mit der ersten Strophe. Du kommst zu mir mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Schönheit. Du rettest mich, du bringst Heilung und Leben. Fülle mich mit deiner Freude, fülle mich mit deinem Geist, der Frieden, Fülle und Freude mit sich bringt. Ich brauche deinen Rat, wie Leben heute gelingt. Du bist der heilige Gott, du bist freundlich und sanftmütig zu mir. Du bist ein barmherziger Notbeender. Du hast alle guten Taten schon geschaffen. Zeige mir, wo ich diese Taten tun soll. Hilf mir, sie aus Freude über dich zu tun. Thank you. Es ist gut, dass du da bist, dass du mir nahe bist. Du bist mein Tröster und Ermutiger. Ich brauche Ermutigung und Trost. Ich lobe dich für deine Gegenwart in meinem Leben. Ich will mich freuen und fröhlich sein, weil du da bist und mit mir gehst. Macht hoch die Tür. Öffne mein Herz weit für dich. Komm und wohne in mir. Lass die Gewissheit wachsen, dass du da bist und dass es gut mit dir ist. Schenke mir Momente der Ruhe, in denen ich mich darüber freuen kann. Danke für deine Gnade. Gott, weil du gut bist und es gut ist, mit dir zu sein, lade ich dich ein. Ich will so leben, wie es in dieser Liedstrophe, die wir gleich singen werden, beschrieben wird. Ich öffne mich und lade dich ein. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, dir offen ist. Im Herzen wohnen. Du musst ihn nicht erst herbeizitieren, du musst nicht irgendetwas leisten. Öffne dich. Morgens direkt öffne dein Herz. Und vielleicht entdeckst du darin, dass Jesus schon längst in deinem Herzen ist, aber frische Luft gut tut für dein Herz, neue Gedanken, neue Begegnungen. Gott schenke dir diese Begegnung in der kommenden Adventszeit. Jeden Morgen, jeden Tag. Amen.